Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Karl Lehmann, heute Karl Kardinal Lehmann, hielt seinen Vortrag »Die lateinische Denkform und die katholische Theologie der Zukunft« auf der Tagung der Katholischen Akademie in Freiburg »Römische Welt und lateinische Sprache« am 19. November 1972. In der gleichnamigen Tagungspublikation von 1977 ist der Text jedoch nicht enthalten. Die vorliegende Version stellt somit die Erstveröffentlichung dar. Im Vortrag nimmt Karl Lehmann unter anderem auf die Rede des Freiherrn Hans von Campenhausen über die Eigenart der lateinischen Kirchenväter auf der gleichen Tagung Bezug.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wenig komme ich mir in der illustren Runde von Referenten des gestrigen Tages und von heute Vormittag wie ein Findlingskind vor, denn ich kann Ihnen nicht mit der Erudition des mit den Primärquellen tief vertrauten Forschers und mit dem Zauberstab des genialen Interpreten hinter der Patina der Jahrhunderte den ursprünglichen Glanz dieser Überlieferungen zum Leuchten bringen. Die einzigen Voraussetzungen, die ich mitbringe, sind, dass ich als systematischer Theologe vielleicht ungleich stärker zugleich mit dem normativen Anspruch der mit der lateinischen Sprache und ihrem Denken verbundenen katholischen theologischen Tradition konfrontiert bin. Von dieser Auseinandersetzung mit dem römischen und lateinischen Element in der dogmatischen Theologie will ich Ihnen berichten. Dass die Fachleute der Historie, Philologie, Kirchengeschichte, Rechtsgeschichte und der Pathologie an dem groben Raster viele Ergänzungen und vielleicht sogar da und dort erhebliche Korrekturen anbringen werden und müssen, liegt auf der Hand. Das Thema ist schon deshalb schwierig, weil es sowohl im philosophischen als auch im theologischen Bereich, wenn ich recht sehe, wenig Vorarbeiten gibt, um die spezifische Denkweise und die epochale Besonderheit des römisch-lateinischen Geistes auf einen tragbaren Nenner zu bringen. Es ist ja wenigstens bei uns Deutschen eine schwer überwindbare Tradition, zwar den Genius Griechenlands zu beschwören, aber der geschichtlichen Leistung Roms etwas hilflos und skeptisch gegenüberzustehen. Im kirchlichen Bereich kommt noch dazu, dass heute in besonderer Weise und nicht ohne Grund sogenannte antirömische Affekte und damit natürlich auch schwer aufhellbare Vorurteile ein nüchternes Besinnen auf das Lateinische und Römische im Wesen katholischer Kirche und Theologie erschweren. Dennoch muss bei all diesen Vorbehalten eine sehr vordergründige und vorläufige Analyse gewagt werden, denn bis tief hinein in unser Empfinden und Denken sind wir in unserer Theologie von der Sprache und dem Denkstil Roms geprägt und sei es noch im Widerspruch. Ja, vielleicht tun wir uns deshalb so schwer, weil wir jenseits von Konformität und Polemik der Tradition Roms stärker verpflichtet sind, als uns bewusst zu werden pflegt. Dann kann aber vielleicht auch schon eine fragmentarische Besinnung zum Anfang der notwendigen Therapie werden. Die Wirkmacht der Sprache trägt immer schon weiter, als wir ahnen. Tief hat sich in das menschliche Denken im Medium der überkommenen Sprache eine Prägung und Bestimmung unserer Weltauslegung durchgesetzt, die wir oft als natürlich ausgeben möchten, in Wahrheit aber von einem kaum auslotbaren Abgrund geschichtlichen Schicksals umfangen wird. Es ist nicht so selbstverständlich, was wir Natur, Disziplin, Macht, Tradition, Sakrament nennen. Hinter der Bedeutung dieser Worte stehen oft verborgene, aber gewaltige Wandlungen und Verwandlungen im geistigen Leben der Menschen. Der Begriff Denkform hat von seinem neukantianischen Ursprung her den Nachteil, dass er primär das einheitliche Gefüge eigentümlicher logischer Gesetzmäßigkeiten allein des sogenannten immanenten Denkens umschreiben möchte, damit aber den Begriff nicht genügend auf jene volle Erfahrung der Wirklichkeit hin aufsprengt, auf die er sich immer schon bezieht. Abstrahiert man von diesem unsprachlichen Vorverständnis und dem Hang zu einer selbstgenügsamen intellektuellen Introversion, dann enthält das Wort Denkform den Hinweis auf ein umfassendes, konkret geschichtliches Weltverständnis und auf einen jeweils eigenen Stil aktiver Weltgestaltung, die auch wissenssoziologisch durchaus eigene Strukturen aufweisen. Ist man sich dieser Problematik des Begriffes bewusst, dann sei es gestattet, ihn in Ermangelung eines besseren Wortes und im Zusammenhang unserer Fragestellung einstweilen zu verwenden. Wenn Sprache die urtümlichste und nur schwer hinterfragbare Weise der Welterschließung ist, dann gehören zu ihr immer schon mehr als Grammatik und Literatur. So formuliert zum Beispiel Ernst Robert Curtius den Begriff lateinisches Mittelalter: Ich bezeichne damit den Anteil Roms, seiner Staatsidee, seiner Kirche, seiner Kultur an der Prägung des gesamten Mittelalters, also ein viel umfassenderes Phänomen als das Fortleben der lateinischen Sprache und Literatur allein. Soweit das Zitat. Mit dem Latein der Christen, wie man es heute lieber nennt, hat es dann ohnehin noch eine eigene Bewandtnis, weil auch es keine homogene Größe darstellt. Wir übergehen dabei das schwierige Verhältnis dieser Sprache zur klassischen Latinität, obgleich sich hier elementare Fragen auftun. War das Latein der Kirche und der Christen eine eigene Gruppen- und Sondersprache, wie die Schule von Nijmegen, besonders unter Führung von Christine Moormann, meint? Oder gibt es doch von Anfang an eine viel reichere, unter ihrer Differenziertheit kaum nachzuzeichnende Beziehung zum altrömischen, philosophischen, jüdischen Latein, wie mit gutem Recht zum Beispiel René Braun in seinem großen Werk Deus Christianorum unterstreicht? Sicher ist wohl, dass die alten lateinischen Bibelübersetzungen einen ungeheuren Einfluss auf die Bildung der Sprache der Christen hatten. Sorgfältig ist dies etwa für den Wortbereich Liebe von Frau Petré in ihrem bekannten Buch Caritas gezeigt worden. Die Worte Caritas und die Ligere erhalten einen Vorrang vor dem oft durch leidenschaftliche Glut einseitig eingefärbten Amor. Manches wird einfach als Lehnwort von der Sprache der griechischen Mission übernommen. Episkopus, Ecclesia, Baptisma. Manchmal verstärkt der christliche Sprachgebrauch eine Tendenz, die einem Wort schon spurenweise zu eigen war. Die Gentes, welche ohnehin schon den Beiklang des Barbarischen hatten, konnten so leichter zur Bedeutung Heiden fortentwickelt werden. Ein Begriff wie Caro, man vergleiche Tertullians bekanntes Wort Caro, Cardo salutis, das Fleisch ist die Angel des Heils, wird oft mit dem griechischen Satz verglichen, bis er theologisch stichhaltig und unmissverständlich in der Theologie verwendet werden kann. Aber selbst die antike christliche Latinität bietet ein breites Spektrum sehr unterschiedlicher Prägung, so zum Beispiel die altchristliche Umgangssprache, die Bibelsprache, der Vetus Latina, die vor allem von Ambrosius beförderte poetische Kunstsprache der Hymnen, die gezierte juristische Sprache der offiziellen Kanzlei und der Verwaltung, daraus später sich die Sprache des kanonischen Rechts entwickelte, und schließlich der sakrale Charakter des liturgischen Lateins. Das Verhältnis dieser verschiedenen Sprechweisen untereinander ist in sich spannungsreich. So duldete das lateinische Sprachverständnis mit seiner Klarheit, Strenge, nicht so rasch die flexible Beweglichkeit, wie sie etwa dem Hymnenstil zu eigen ist. Und es brauchte, wie vorher Herr Kollege von Kampenhausen aufgezeigt hat, eine längere Zeit, bis man sich zu dieser Form durchringen konnte. Aber auch die mittelalterliche Entwicklung brachte nochmals bedeutende Wandlungen, vor allem im 12. und 13. Jahrhundert, als die lateinische Sprache durch die Begegnung mit dem Aristotelismus zu einer Fachsprache des abstrakten und metaphysischen Denkens wurde. Diese späte Begegnung von vorchristlicher Antike und christlicher Tradition gilt heute als eine authentische Neuschöpfung, die in unseren theologischen Handbüchern natürlich nur noch in verwässerter Form ein kärgliches Dasein fristet. Im Zeitalter des Humanismus stand die Kirche selbst unter dem Widerstreit zwischen dem etwas spröden, überlieferten Latein der Christen und dem Klassizist und den klassizistischen Restaurationsbestrebungen der Renaissance mit ihrer Vorliebe für heidnisch gefärbte Poesie. Viele Hymnen des Breviers wurden in ein neulateinisches Sprachgewand umgedichtet, aber sie waren im Gebet und Gottesdienst unvollziehbar geworden, darum das bekannte Wort Accessit Latinitas et Recessit Pietas. Und wohl auch heute noch sitzen in der römischen Kurie die Vertreter eines wahrscheinlich vermeintlich zitorianischen Lateins und der Latinitas Christianorum. In diese Spannung hinein gehört auch der Ausspruch des Papstes Pius II. Der Renaissancezeit, der mit seinem bürgerlichen Namen Aeneas Silvio Piccolomini hieß und der bei der Übernahme des päpstlichen Amtes den neulateinischen Poeten, die nun das goldene Zeitalter anbrechen sahen, zurief: Aeneam reitite, Pium suscipite. Eine eigentümliche Struktur besitzt die lateinische Liturgiesprache. Heute wissen wir, nicht zuletzt durch die Forschungen Theodor Clausers, dass erst in den Jahren 360 bis 380 die griechische Sprache in der Liturgie offiziell aufgegeben und das Latein verbindlich eingeführt wurde. Jedenfalls gilt dies für das Herzstück der Eucharistiefeier, nämlich den Kanon. Die sorgsam gepflegte und gewissenhaft gehütete Liturgie griff dabei offenbar schon früh auf Elemente der altrömischen Sakralsprache zurück. So wenn zum Beispiel die Begriffe Preces, Deprecatio, das christliche Oratio verdrängen, die Einführung der Begriffe Pontifex, Antistites oder Präsul. Dennoch war die frühe Liturgiesprache durch die Gegensätzlichkeit zur heidnischen Vergangenheit und durch die Erfahrung der christlichen Neuheit, von der besonders Irenäus spricht, anfangs zögernder in der Rezeption altrömischer Sakralsprache, während im 5. Jahrhundert, als die altrömische Sakralsprache den heidnischen Klang weithin schon verloren hatte, sich eine Annäherung zur altrömischen Tradition durchsetzte, wohl vom römischen Selbstbewusstsein eingegeben. Nicht zuletzt in der Liturgie wird die Traditionsgebundenheit des römischen Christentums sichtbar. Noch wichtiger als diese Hinweise auf die verschiedenen Sprachgestalten ist das Herausarbeiten der römisch-lateinischen Denkform, welche weitgehend die offizielle Theologie der katholischen Kirche bestimmt. Der Begriff des römischen und lateinischen beschränkt sich dabei nicht mehr auf die klassische Antike. Die Bedeutung dieses Wortes mag sich vom Standort des klassischen Philologen aus manchmal sogar in das Gegenteil verkehren. Dennoch gehören diese Wandlungen als eine vielfache Serie von Translationes, gibt ja nicht nur eine Übertragung des Reiches, eine Translatio Imperii, sondern auch eine Translatio Studii, zur Wirkungsgeschichte der klassischen Latinität. Schließlich ist weder das mittelalterliche Kaisertum noch der Anspruch der römischen Kirche ohne die Geschichtstheorie der Übertragung der Translatio von universaler Herrschaft und geistigem Anspruch denkbar. In verhältnismäßig geringer Im Mittelpunkt dieser geistigen Erbschaft steht ohnehin nicht primär die verhältnismäßig geringe Breite des direkt tradierten antiken Geistesgutes, sondern mehr noch die vor allem in Philosophie und Recht vermittelte antike Mitgift, welche zu den maßgeblichen architektonischen Bauelementen der Kirche und der späteren Christenheit wurden. Ohne jeden Zweifel ist in diesem Sinne das Latein der große einigende Faktor, der Altertum und Neuzeit zusammenführte, der aber auch die Einheit von kirchlicher und profaner Tradition, von Kirche und Welt aufs Stärkste förderte. Im Vergleich zur ganzen authentischen Antike mögen die noch verbliebenen Schultraditionen und die biederen Lehrbücher der Philosophie, Grammatik und Rhetorik kümmerlich und depotenziert erscheinen. Sie haben dennoch über fast 1000 Jahre Geschichte gemacht. Einige Elemente seien im Folgenden kurz skizziert, freilich in einer fast zufälligen Auswahl und selber jeweils nur mit wenigen Hinweisen. Die katholische Kirche verdankt ihre innere Konsistenz durch einen Zeitraum von mehr als 1900 Jahren einem entsprechenden Traditionsverständnis, wie sie es bei den Römern lernen konnte. Friedrich Klingner hat es so formuliert: Bewahren, ehrfürchtig, behutsames Erneuern, überliefern, das ist die alte Eigenheit und Stärke der Römer im Bereich des Geistes. Das Christentum wäre vielleicht gerade unter den Voraussetzungen der frühen lateinischen Theologie, wie wir es eben gehört haben, im Kampf mit der Gnosis, mit der griechischen Philosophie und in den Wucherungen der eigenen Legenden, Pseudo-Evangelien und so weiter ertrunken, wenn ihm nicht die Festigkeit, Entschlossenheit, die nüchterne, ja fast empirische Rationalität, der rechtliche Sinn der Verantwortung für ein überkommenes Erbe und Vermächtnis zur Seite gestanden wäre, das ein für allemal gesagte Wort des Evangeliums das dennoch in alle Sprachen und Zeiträume hineingesagt war, in seiner Eindeutigkeit und in seinem Anspruch festzuhalten. Gerade diese Gründungszeit in einem weiteren Sinne der Kirche und Übersetzungsversuche in ein anderes kulturelles Milieu brauchten eine solche erfahrene Kunst im Bewahren und behutsamen Erneuern. Eigentlich ist dies bis zum heutigen Tag die Grundregel im Verhalten von Kurie und Papst im Blick auf Lehre und Praxis der Kirche. Dabei darf nicht übersehen werden, dass eine entschiedene Festigkeit im Prinzipiellen einen außerordentlich großen Spielraum von Elastizität und Beweglichkeit der Interpretation und Aktualisierung freigibt. Einen Fortschritt, wenn dieses Wort überhaupt erlaubt ist, gibt es nie durch die Aufgabe oder Veränderung einmal angenommener Grundsätze, sondern durch die langsame Reformstrategie in der Ausweitung von Dispensen, Ausnahmeregelungen und Grenzfällen. Was einmal gesagt wurde oder erlaubt wurde, hat in einem solchen Denkgefüge eine enorme Verbindlichkeit. Hier decken sich eine ihrer geschichtlichen Wirksamkeit bewusst gewordene und oft absichtlich gesetzte Faktizität mit einer in ihren Ausmaßen kaum zu erfassenden Normativität. Jeder, der etwa die letzten Entscheidungen Roms, allein aus diesem Jahr, über die Zulassung nicht-katholischer Christen zur Eucharistie und die Möglichkeit der Generalabsolution, das heißt die Frage nach einer möglichen Sakramentalität des Bußgottesdienstes, studiert, wird unschwer diese Strukturen auch heute noch bestätigt finden. So finden doktrinelle Transformationen nicht auf der Basis einer gründlichen und vielleicht radikalen theologischen Reflexion statt, sondern sie erfolgen in der Form pastoraler Normen mit kasuistischem Charakter. Ein weiterer Gesichtspunkt. Bei einem solchen Traditionsverständnis und einer solchen Institution mahlen die Mühlen langsamer. Deswegen ist das Verhältnis zu grundstürzenden Neuerungen von vornherein äußerst skeptisch. Es herrscht hier ein eigentümlich unbefangenes, vielleicht, ich weiß es nicht, auch merkwürdig gestörtes Verhältnis zur Geschichte vor. Es scheint manchmal, dass das pietätvolle Aufbewahren der Vergangenheit die Geschichte ausschließt. Wenn ich recht sehe, schließt aber das konkrete Geschichtsverhältnis zugleich eine enge Bindung an die gewesene Geschichte mit ein. Vielleicht kann man dies schon im Bereich des Römischen am besten an den Bestattungszeremonien der großen Geschlechter und am Totenkult der römischen Häuser ablesen, die eine enge Bindung an die Ahnen bekunden. Doch verleiht dies dem Verständnis der Vergangenheit, welche in die Gegenwart hereinragt und darin wirkt, eine eigentümliche Zeitlosigkeit. Diese bedeutet dennoch nicht einfach Unveränderlichkeit oder abstrakte Gleichgültigkeit. Vielmehr entsteht der Eindruck, als ob zwischen Geschichte und Gegenwart keine Trennwand aufgerichtet wäre. Die Geschichte wird in ihrem letzten Erben präsent. Die Mores Maiorum reichen ungebrochen bis in die Frühzeit zurück. Dabei wird diese eigentümliche Kontinuität nicht nur zum Zeugnis der Reinheit und Verbindlichkeit des Gesagten, Überlieferten, vielmehr gibt dieses Geschichtsverständnis auch sofort und untrennbar das Modell ab für den Erweis von Legitimität. Zwar hat Augustinus prinzipiell durch seine Zeiterfahrung und durch seine Geschichtstheologie, später in De Civitate Dei, dieses, wenn es erlaubt ist, statische Geschichtsbild überwunden und die Möglichkeit wirklichen geschichtlichen Bewusstseins eröffnet, aber es besteht bis auf den heutigen Tag die tiefgreifende Frage, ob nicht sehr bald und auch schon bei Augustinus selbst eine bestimmte Spielart der Deutung von Geschichte die Erfahrung des Christlichen verdeckt hat. Dieses Verhältnis zur Geschichte birgt in sich merkwürdige Möglichkeiten. Es wird manches, wie es scheint, kritiklos überliefert und weitergegeben. Einiges verfällt der Vergessenheit und lebt im aktuell ungewussten Bereich geschichtlicher Erinnerung. Dennoch gewährt dieses Gedächtnis der Geschichte eine eigentümliche Direktheit des Zugangs zu fremden Zeugnissen und Erfahrungen früherer Zeiten. Lassen Sie mich dies an einem Beispiel zeigen, nämlich die Stellung Jesu Christi im liturgischen Gebet. Die alten liturgischen Gebetsformen, besonders die Orationen, richteten sich ausschließlich an Gott, den Vater. Keineswegs an Jesus Christus, wie wir es dann in anderer Form in Kyrie Eleison und im Gloria in Excelsis haben. Jesus Christus wurde nur in seiner menschlichen und hohenpriesterlichen Mittlerfunktion angesprochen. Die Form der Gebete, die ihnen vertraut ist, lautete in der abgekürzten Form Deus qui concede ut und dann die Schlussformel per dominum nostrum Jesum Christum vitecum vivit et regnat. Nun hatten die arianischen Westgoten, welche die Gottgleichheit Jesu Christi bestritten, das Gloria Patri per Jesum Christum in Spiritu Sancto zum Bekenntnis der Unterordnung des Sohnes unter den Vater und damit zu einer arianisch ausgelegten Formel gemacht. Die altspanische Liturgie merzte vielfach die heilsmittlerischen Aussagen über Jesus Christus aus, ebenso im germanischen Raum, wie Josef Andreas Jungmann gezeigt hat, und formulierte Gebete in direkter Anrede an Jesus Christus. Dies führte zu einer antiheretischen Übersteigerung der Gottheit Jesu Christi, eine Bezeichnung wie Christus Deus Noster führt zu einer fast geläufigen Bezeichnung, der Abstand zwischen Gott und Mensch wird zu einer trennenden Kluft, die konkret menschliche Heilsbedeutung Jesu Christi wird ungeheuer zurückgedrängt. Wo das Per Christum noch stehen bleibt, ist es zu einer leeren, traditionellen Formel geworden, auf deren Sinn nicht mehr geachtet wird. Es braucht hier nicht dargelegt zu werden, dass sich damit in der Christologie und in der konkreten Frömmigkeitsgeschichte der Kirche Akzente verlagerten und Entwicklungen angestoßen wurden, die wir heute erst wieder in ihrer Fragwürdigkeit entdecken. Wir stehen ja noch vor einer Revision dieser einseitigen Entfaltung der Christologie. Nun, und damit kehren wir zu unserem Problem zurück, ist es bedeutsam, dass Rom zum Beispiel diese Neuerung, nämlich die heilsmittlerischen Vorstellungen zu eliminieren, nicht mitvollzog. Und bis ins 9., 10. Jahrhundert, als über den Weg der Germanen liturgisches Gut nach Rom wieder einströmte, auch keine direkten Gebete an Jesus Christus in der Liturgie formulierte. Freilich geschah diese Haltung mehr aus ererbter Abneigung gegen Änderungen im Bereich des Kultischen, weniger aus entschiedener theologischer Überlegung. Aber dennoch wurde in dieser Sache ein ursprüngliches theologisches Moment bewahrt, das nicht genügend hoch eingeschätzt werden kann. Jenes denkwürdige Geschichtsverständnis kann also gerade in seiner eigentümlichen konservativen Grundhaltung überraschende und fruchtbare Erfahrungen der Vergangenheit, der Vergessenheit entreißen, die sonst vielleicht untergegangen wären, ein Zeichen, wie schwer es ist, mit diesem Traditionsverständnis zu schnell fertig werden zu wollen. Ein weiterer Gesichtspunkt. Ein anderes Element ist die eigenartige Integration von Religion und Recht, wie sie der lateinischen Denkform in spezifischer Form zugehört. Wir betrachten dieses Ineinander zunächst in einigen allgemeinen Strukturelementen, danach im Begriff und Werden des römischen Papsttums. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts forderte Papst Damasus den heiligen Hieronymus auf, angesichts der Verschiedenheit der Sprachen, ja der Dialekte, der abgeschliffenen Begriffe in der altlateinischen Bibel, nun eine einheitliche und den sprachlichen Anforderungen entsprechende Übersetzung der ganzen Bibel anzufertigen. Wenn man das Ergebnis dieser immensen Arbeit genau analysiert, die sogenannte Vulgata, entdeckt die Forschung heute, wie viele Assoziationen mit dem Latein des römischen Rechts gegeben und durchwoben sind. Freilich hatte die vorausgehende lateinische Theologie schon stark mit römisch-rechtlichen Begriffen operiert, besonders Tertullian und Cyprian. Nirgends lässt sich dies deutlicher feststellen als in der theologischen Profilierung und Beschreibung des kirchlichen Amtes. Während das Neue Testament und die unmittelbar folgende Zeit den kirchlichen Dienst nicht und wohl absichtlich nicht mit den Begriffen der Umwelt gekennzeichnet hatte, tauchen nun eine Fülle von rechtlichen Grundbegriffen auf, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil und darüber hinaus maßgebend bleiben. Munus, das Einführen des Wortes Potestas, Principatus, die entsprechende Unterscheidung von Klerus und Plebs, die Einführung des im Neuen Testament ja nicht vorfindlichen Sacerdos, Auctoritas, Officium, Honor, Ordo. Es liegt auf der Hand, was für ein Wandel in der Bestimmung des geistlichen Amtes vor sich geht. Walter Ullmann hat immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr die Kenntnis der Bibel die Aufnahme des römischen Rechtes auch bei den Germanen förderte. weil jeder halbwegs gebildete Mensch, zum Beispiel in den Kanzleien der Könige und Kaiser, den lateinischen Bibeltext kannte und mit ihm Grundbegriffe des nur fragmentarisch bekannten römischen Rechtes kennenlernte. Freilich spalteten sich später diese Rechtsbegriffe von ihrem biblischen Kontext ab und entwickelten ihr Eigenleben. Über diese erste und allgemeine Affinität von Bibel und römischem Recht hinaus gibt es nun aber gerade von Seiten des römischen Papsttums eine außerordentlich bedeutende juristische Interpretation der Schrift. Die römisch-rechtliche Idee vom Principatus fand Aufnahme in die Sprache und theologische Konstruktion des päpstlichen Primats. Wenn zum Beispiel Papst Sosimus 417-418 erklärt, dass es über den Richterstuhl der römischen Kirche keine höhere Instanz geben dürfe, so liegt hier das Fundament für den später aufgestellten Satz Papa animine judicatur, der Papst wird von niemand gerichtet, wofür wahrscheinlich, und da kommt nun der interessante Zusammenhang, 1 Korinther 2,15 als Vorbild maßgebend gewesen ist, nämlich der Geistbegabte kann alles beurteilen, aber selbst von niemandem beurteilt werden. Die lateinische Bibel übersetzte beurteilen, anakrinein, mit judicare und zugleich auch im forensischen Sinn. Gerade diese juristische Umsetzung spiritueller Elemente kennzeichnet den Ausbau des päpstlichen Primats. Leo I. schuf um die Mitte des 5. Jahrhunderts die entscheidende Fundierung dafür, warum es gerade der Papst in Rom sein sollte, der Recht für die Gesamtkirche sprechen sollte. Diese Begründung besteht meines Erachtens jenseits der Gegensätze einer sogenannten mystischen und juristischen Auslegung in der Forschung mit darin, dass mit juristischen Mitteln eine geistliche Auszeichnung des römischen Bischofs wirksam und prinzipiell ausgebaut wurde. Die Berufung auf die römische Petrustradition, die Autorität der Apostelfürsten, verbunden mit der Ausstrahlkraft der Rom-Idee, erfolgte bisher gewissermaßen beispielhaft, aber implizierte noch kein eigentliches und prinzipielles, juristisch fassbares Primatsbewusstsein. Die Eigenständigkeit der jeweiligen Kirchen erschwerte offensichtlich den Versuch Roms, sich universale Geltung zu verschaffen. Das klassische Bibelwort Matthäus 16,18, du bist Petrus, erscheint als Berufungsinstanz für den römischen Primat von ersten Anspielungen abgesehen, bei Tertullian, relativ spät. Mehr und mehr wird gegenüber einer Begründung des Vorrangs Roms aus kirchlichem Einvernehmen der Primat auf eine göttliche Anordnung zurückgeführt. Mit Nachdruck betont aber dann Leo I. den Zusammenhang zwischen Christus, Petrus und dem römischen Bischof. Im Blick auf die Sonderstellung des Erstapostels wird auch dessen Nachfolger auf der römischen Kathedra der universale Primat zuerkannt. Der Papst bezeichnet sich zwar als unwürdiger Erbe Petri, indignus heres beati Petri, aber in dieser Begriffsverbindung von der Unwürdigkeit einerseits und der Erbschaftsqualifikation andererseits steckt das entscheidende Element der Primatstheorie. Das Verdienst des Petrum, meritum Petri, Christus erkannt zu haben, ist einmalig und auf seine Person begrenzt. Seine amtliche Vollmacht des Bindens und Lösens aber ist durchaus übertragbar. Trotz der Unwürdigkeit und Schwäche übernahm der Nachfolger Petri diese amtlichen Funktionen und Rechte. Vermutlich spielen hier Elemente des römischen Erbrechtes mit, die auf diese Weise vermittelt werden konnten. Walter Ullmann hat darauf hingewiesen, dass sich hier eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen der Person und dem Amt anmeldet, die dem Papsttum über manche Klippen und Schwierigkeiten hinweg half. Ich zitiere, als Person mag der jeweilige Papst ein Heiliger, ein Schänder, eine Mediokrität sein. Die persönlichen Eigenschaften des Papstes spielen dabei überhaupt keine Rolle. Diese Unterscheidung zwischen der Persönlichkeit des Amtsträgers und dem von ihm eingenommenen Amt ist eine Entscheidung von tiefster Bedeutung. Ich wage, so Ullmann, die Behauptung aufzustellen, dass keine andere Lehre oder Praxis im Mittelalter so scharf zwischen dem objektiv gefassten, objektiv messbaren Amt und dem subjektiven Inhaber des Amtes geschieden hat wie die päpstliche Lehre und Praxis. Von daher ist es begründet, dass der Papst nicht seinem unmittelbaren Vorgänger, sondern, das ist die Sprache bis heute, dem heiligen Petrus selbst im Amt nachfolgt. Von hierher kann man auch verstehen, warum man später sagen konnte, Papa est nomen jurisdictionis. Und warum auch ein Laie unmittelbar Papst werden kann, rechtlich bis auf den heutigen Tag. Eine weitere Steigerung dieser Vermischung von spiritueller Basis und rechtlichem Anspruch wird dann besonders im 12. Jahrhundert sichtbar. Eine neue, viel intensivere, einschneidende Steigerung. Yves Congar hat dies zum Beispiel für die Verwendung von Jeremias 1,10 gezeigt. Siehe, ich setze dich heute über die Völker und über die Königreiche auszureißen und niederzureißen, zu verderben und zu zerstören, zu pflanzen und aufzubauen. Ebenso für 1 Korinther 6,3, wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden, um wie viel mehr also über die Angelegenheiten des äußeren Lebens. Oder Matthäus 28, 18, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Diese Themen und Texte, die ursprünglich in das Gebiet der spirituellen Anthropologie gehören, werden nun als Rechtsbegriffe und als Instanzen von Rechten übertragen und oft allein zugunsten des Papstes angewendet. Diese innerste Verknüpfung der päpstlichen Autorität mit der Bibel ist in ihrer juristischen Relevanz kaum zu überschätzen. Hier mischen sich ein von Staatenpersönlichkeiten getragener Gestaltungswille und eine fast mystische Tiefe. Das Zueinander von Juridismus und Mystik schuf außerdem die Möglichkeit eines totalen Anspruches. Omnes actiones Christianorum sunt ordinate ad consequendam vitam aeternam. Alle Handlungen der Christen sind zur Erreichung des ewigen Lebens bestimmt. Dieser Ganzheitsgrundsatz, der keine Aufspaltung und Atomisierung der Wirklichkeit duldete, wie in unserem modernen Verständnis von Sakral, Profan und so weiter, war ein weiteres Mittel, diesen Anspruch auch politisch durchzusetzen. Dieses juristische Denken findet sich, verbunden mit einem starken Moralismus, auch inmitten grundsätzlicher theologischer Überlegungen, wofür als Beispiel die abendländische Erlösungslehre diene, wie sie uns durch Anselm von Canterbury in vollendeter Gestalt überkommen ist. Kurz zusammengefasst folgendes. Durch die Sünde des Menschen, die sich gegen Gott richtete, wurde die Ordnung der Gerechtigkeit unendlich verletzt und Gott unendlich beleidigt. Da Gott der Unendliche ist, hat auch das Ausmaß der Beleidigung ein unermessliches Gewicht. Das so verletzte Recht muss restituiert und repariert werden, weil Gott selbst der Garant aller Ordnung und die Gerechtigkeit selbst ist. Darum ist eine unendliche Wiedergutmachung notwendig. Der endliche Mensch bringt diese nicht zustande, wohl aber schafft er die unendlich zerstörerische Beleidigung. Dadurch nun, dass Jesus Christus als der unendliche Selbstmensch wird und die erforderte Sühne leistet, geschieht die Wiederherstellung von Ordnung und Recht. Auch in dieser Theorie sind, so verhängnisvoll sie nachher in ihren verkümmerten Formen gewirkt haben mag, in großartiger Weise biblische und moralisch-rechtliche Einsichten zusammengedacht, nämlich die Gewährung der Gnade und in eins damit die Herstellung des Rechts. Aber hat nicht auch diese Satisfaktionslehre mit dem eigentümlichen menschlich-göttlichen Rechtshandel und mit der unbarmherzigen Logik das christliche Gottesbild gefährdet und die Erlösung durch Jesus Christus im theologischen Verständnis eingeengt? Dies wird nirgends deutlicher als im Blick auf die östliche Erlösungslehre, welche im Gedanken der Befreiung, der Vergöttlichung, der medizinellen Heilung und der Versöhnung andere interpretatorische Mittel einsetzte. Die aufgezeigten Prinzipien sind sicher nicht erschöpfend und wohl auch nicht differenziert genug für ein Verständnis dessen, was man wenigstens für die längere Wirkungsgeschichte innerhalb der katholischen Kirche diese lateinische Denkform nennen könnte. In vollendeter Form findet sich der Grundsatz der Bewahrung des überlieferten und der apostolischen Legitimation in einem Papstbrief aus dem 5. Jahrhundert. Si ergo una fides est, manere debet una traditio. Wenn es also einen Glauben gibt, dann muss auch eine Überlieferung bleiben. Der Satz geht weiter, si una traditio est, una debet disciplina per omnes ecclesias custodiri. Wenn es aber eine Tradition gibt, dann muss auch eine Disziplin durch alle Kirchen hindurch bewahrt werden. Mit dieser Darstellung ist schon sichtbar geworden, dass die Allgültigkeit dieses Anspruchs bei aller geschichtlichen Leistungskraft an mannigfache Grenzen stieß. Die Unterschiede der lateinischen Theologie zur griechischen theologischen Schule, die Lehrmeister ja zu einem Teil, ist bekannt. Das Fehlen jener theoretisch-spekulativen Art, mit der die Griechen die Probleme der Trinität und Christologie artikulierten. Der Schwerpunkt des Westens liegt inhaltlich, zum Teil auch durch Lehrstreitigkeit verursacht, Donatismus, Pelagianismus, in den Fragen nach Schuld, Sünde, Heiligung, Zusammenwirken von göttlicher Gnade und menschlicher Freiheit. Die moralisch interessierte Einfalt des Römers und seine praktische Gesetzlichkeit, verbunden mit einem konkreten Sinn für das Maßvolle und die Maßhaltung, suchten, wie das Evangelium zu leben sei. Dass hierbei eine erstaunliche innere Beziehung zum Judentum gegeben ist, wurde in der patristischen Forschung öfter erwähnt. Wie begrenzt diese Denkform ist, wird vor allem am Bruch mit den Ostkirchen sichtbar, offiziell 1054, aber längst vorbereitet. So viel geschichtliche und politische Faktoren an der Trennung des Westens von Konstantinopel auch mitgewirkt haben. Dies wird vor allem auch im Verhältnis zur Überlieferung deutlich. Zitiere Congar: So sehr die Lateiner im Allgemeinen, und besonders Rom, dessen eigentliche Berufung und Gnadengabe es ja ist, das Bedürfnis haben zu definieren, abzugrenzen, einzugrenzen, zu verurteilen, so sehr hat der Osten das Verlangen, nicht zu definieren. Genauer gesagt, auch nicht das zu definieren, was er im Glauben mit uns gemein hat. Ein Beispiel dafür könnte etwa die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel sein, in der orthodoxen Theologie durchaus von alters her gehalten, in der katholischen Theologie formell zum Dogma erhoben. Es gibt im Osten ein besonderes Ethos und eine besondere Kultur, bestimmten Dingen der kirchlichen Lehre ihre Offenheit zu belassen, ohne dass dies Substanzlosigkeit bedeuten müsste. Dies gibt der östlichen Theologie eine besondere Form der Schmiegsamkeit und Flexibilität. Vielleicht wird die Verschiedenheit des Denkens nirgendwo deutlicher als in der Bedeutung rechtlicher Abgrenzungen im Westen. Man vergleiche einmal die Frage nach der formalen Gültigkeit eines sakramentalen Ritus und der pneumatologischen Dimension in der Ostkirche. Es ist nicht mehr Aufgabe dieses Beitrags, die orthodoxe Denkweise mit ihren theologischen Kategorien darzustellen oder den ganz anderen Ursprung der Reformation mit den ihr entsprechenden theologischen Impulsen zu erläutern. Das Ergebnis wäre in jedem Fall die Einsicht, dass die beschriebene Denkform sich als eine Weise der Wirklichkeitsbewältigung und des Verstehens von Welt, Mensch und Geschichte erweist. Ja, es gibt innerhalb des Lateinisch-Römischen in der Kirche unbestreitbar tiefe Unterschiede, wenn man etwa das Selbstverständnis der Märtyrerkirche, die Stellung des Einzelchristen und der Gemeinde in ihr, die Funktion des Amtes mit der Entwicklung im 5. und gar im 12. und 13. Jahrhundert vergleicht. Einige Stichworte sollen genügen. Ecclesia, zuerst als Gemeinschaft aller Gläubigen und als Trägerin des gottesdienstlichen Handelns, so wie es in altrömischen Orationen noch zutage tritt, und die spätere Identifizierung von Ecclesia mit den Amtsträgern, ja sogar mit dem Papst allein. 1000 Jahre brauchte es nicht, das Wort Subtitus, Untergebener, in der westlichen Kirche. Oder man denke an die Bischofswahl und die Autoritätsausübung des bischöflichen Amtes im Westen. Beispiele, Axiome wie folgende: Wer an die Spitze aller treten soll, muss von allen gewählt werden. Oder kein Bischof soll gegen den Willen des Volkes eingesetzt werden. Oder man denke an Cyprians bekannten Satz, licet salvo jure communionis diversum sentire, den Augustinus berichtet. Es ist erlaubt, wenn nur Rücksicht genommen wird auf das Recht der Gemeinschaft, Verschiedenes zu denken. Es ist erregend, wie diese Form der altchristlichen lateinischen Kirche verändert wird und wie die Praxis der Synoden, der Ämterverleihung und so weiter besonders in der gregorianischen Reform zentral gesteuert wird. So lagen in der ursprünglichen lateinischen Denkform ohne Zweifel tiefe universale Möglichkeiten durch die faktische Entwicklung, vielleicht durchaus geschichtlich bedingt und darum in gewisser Weise im Recht, schränkte sich diese aber beträchtlich ein. Es würde meine Kräfte überschreiten, festzustellen, ob diese Wandlungen zugleich und demselben Maß auch ein sich entfernen vom klassischen römisch-lateinischen Geist bedeuten. Je stärker diese Entwicklung des lateinischen Papsttums sich behauptete, umso mehr beschränkte sich ihre innere Integrationskraft. Die katholische Kirche wurde zusehends mehr und mehr die Ecclesia Romana. Zwar gibt es schon früh den Titel römisch-katholische Kirche, bereits im 4. Jahrhundert. Schon bei Irenäus und Cyprian ist römisch und katholisch nahe beieinander. Wenn Cyprian spricht von der Potentior Principalitas Roms oder von Rom als der Mutter und Wurzel der katholischen Kirche, Matrix et Radix Ecclesiae Catholicae. Aber eine Identifizierung der Ecclesia Romana mit der Universalkirche ist doch erst das Ergebnis des 12. Jahrhunderts. Durch die Ereignisse und Auseinandersetzungen der Reformation wurde die Nota Romanitatis, wie man es geheißen hat, zur Nota Characteristica et Sufficiens der katholischen Kirche. So zeigt sich eine merkwürdige Selbstbeschränkung dieser ursprünglichen Katholizität, welche schon bei Ignatius von Antiochien in der Bezeichnung katholische Kirche zur Erscheinung kommt. Es gibt eine ganze Fülle von Gesichtspunkten, welche in der großen Theologie diese Katholizität auszeichnen. Die Kirche wendet sich in jedem Menschen an den gesamten Menschen und erfasst ihn seiner ganzen Natur. Weil sie an den Grund des Menschen rührt, vermag sie alle Menschen zu erreichen. Ist sie ein Appell an das Allgemeine der menschlichen Vernunft und die Soziabilität des Menschen, welche auch die sogenannten natürlichen Seiten einbezieht. Die Kirche erscheint so unermesslich wie die Welt und wie der Himmel selbst. Wenn alle Menschen ohne Rücksicht auf Ursprung, Rasse oder Lebenslage zur Einheit in Jesus Christus berufen sind, wird aller Sektengeist und jeder örtliche Partikularismus überwunden. Chorus Christi, sagt Augustinus, ab Oriente ad Occidentem consonat. Augustinus singt das Loblied der allumfassenden Kirche. Sie ist Pax Vinculum Sancte Societatis, Compago Spiritualis, Edificium de Lapidibus Vivis. Schon sehr früh wird diese Katholizität im Gegensatz zur alttestamentlichen Zerstreuung der Völker und zum Turmbau zu Babel im Pfingstwunder gesehen, darf hier auf die Forschungen von Lübeck und besonders Lecuyer verweisen. Der Geist stellt zwischen den Menschen ein gegenseitiges Verstehen dar. Jeder begreift in seiner Sprache die einzige Wahrheit, die ihn mit den anderen verbinden soll. Oder ich zitiere Augustinus, jeder von ihnen spricht alle Sprachen. Jeder einzelne Mann spricht alle, weil die Kirche eine einzige ist, die eines Tages Gott in allen Sprachen der Erde loben soll. Und schon heute gehören alle diese Sprachen einem jeden von uns, da wir die Glieder des einzigen Leibes bilden, der sie spricht. So Augustinus. Aber blieb das nicht eine unerfüllte Hoffnung? Hat die katholische Kirche nicht durch die Absolutsetzung und die Verengung ihrer Denkweise sich selbst, so wird der Vorwurf der Reformation lauten, sich selbst zu einer Sekte verwandelt? Hat sie nicht Uniformität mit Einheit verwechselt? Hat sie nicht das eigene Gesetz der Communio verlassen, in der jeder bleibt und in die jeder bringt, was er ist? In der Tat, indem katholisch zu einem konfessionellen Eigennamen und zu einer polizeilichen Ordnungsbezeichnung für eine Konfession wurde, hat die Kirche selbst ein elementares Stück an Universalität und Katholizität verloren. Sie hat dies im Zweiten Vatikanischen Konzil auch deutlich ausgesprochen, zum Beispiel im Blick auf die nicht-katholische Christenheit. Ich zitiere aus dem Ökumenismusdekret Nummer 4. Die Spaltungen der Christen sind für die Kirche ein Hindernis, die ihr eigene Fülle der Katholizität in jenen Söhnen wirksam werden zu lassen, die ihr zwar durch die Taufe zugehören, aber von ihrer völligen Gemeinschaft getrennt sind. Ja, es wird dadurch auch für die Kirche selber schwieriger, die Fülle der Katholizität unter jedem Aspekt in der Wirklichkeit des Lebens auszuprägen. Die katholische Kirche, das ist ihre Überzeugung, verliert nicht ihre wesentliche Eigenschaft, auf die ihr aufgetragene und verheißene Fülle hin ausgespannt zu bleiben und sie auch anfänglich zu verwirklichen, aber sie wird in ihrer Verwirklichung doch von dem aufgezeigten Mangel tief betroffen. Zweite Vatikanum hat in der Kirchenkonstitution diese umfassende Katholizität deutlich in ihrer inneren Vielfalt vor Augen gestellt. Ich zitiere aus der Kirchenkonstitution Nummer 13. Kraft dieser Katholizität bringen die einzelnen Teile ihre eigenen Gaben den übrigen Teilen und der ganzen Kirche hinzu, sodass das Ganze und die einzelnen Teile zunehmend aus allen die Gemeinschaft miteinander halten und zur Fülle in Einheit zusammenwirken. Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbeschadet des Primats des Stuhles Petri, welcher der gesamten Gemeinschaft der Liebe vorsteht, die rechtmäßigen Verschiedenheiten schützt und zugleich darüber wacht, dass die Besonderheiten der Einheit nicht nur nicht schaden, sondern ihr vielmehr dienen. Freilich, diese Vision umreißt mehr die Aufgabe und Verheißung an die Kirche, als dass sie schon eine voll realisierte Gabe wäre. Als römische Kirche ist die katholische Kirche selbst in der Gefahr, eine Teilkirche zu werden. Und wenn nicht alles täuscht, dann sind wir heute gegenüber diesem Aufbruch des Konzils in manchen Dingen eher auf dem Marsch wiederum in ein Ghetto, das eine solche Katholizität eher verhindert. Solange Rom selbst auch über die kleinsten Fragen entscheiden will, wie sich dies seit der spätmittelalterlichen und erst recht seit der gegenreformatorischen Zeit durchgesetzt hat, wird diese Katholizität nicht sehr einladend sein. Das ist zum Beispiel in der altkatholischen Kirche seit 100 Jahren gerade verursacht, um die Auslegung des Zentrums der Einheit und Gemeinschaft einen Katholizismus ohne Rom gibt, bleibt wie ein schrecklicher, aber hoffentlich auch heilsamer Schock, wie ein Stachel im Fleisch der katholischen Kirche stecken. Solange die sein sollen, die Vielfalt keinen Lebensraum erhält, ist die Katholizität selbst defizient. Dennoch bleibt gegenüber allen Fehlentwicklungen die Tatsache bestehen, dass die authentische und verbindliche Tradition nur das Kirchenattribut katholisch, nicht aber römisch als maßgebend kennt. Und dass diese immer erklärt hat, dass man eine große Verschiedenheit der Kulturen, Lebensformen, Gebräuche, Sprachen und Denkweise respektieren müsse, wenn nur die Einheit im Glauben gewährleistet sei. So sagt etwa Thomas von Aquin, in his que de necessitate fidei non sunt liquid sanctis diversimode opinari sico de nobis. In all dem, was nicht unter der unmittelbaren Notwendigkeit der Glaubenssubstanz steht, war es den Sanctis, den Vätern, erlaubt, verschieden zu denken und so auch uns heute. Man kann auch die Formel des Nikolaus Cusanus in seiner Concordantia Catholica zitieren. Unitas in varietate, diversitas in concordantia in uno Jesu. Immerhin gibt es das Wort Papst Benedikt des 15. aus dem Jahr 1917, dass die Kirche weder lateinisch noch griechisch noch slawisch sei, sondern katholisch. Dies schließt ein, dass man die Katholizität mit keiner partikulären Form gleichsetzen, sie aber auch nicht auf einen substanzlosen gemeinsamen Nenner verkürzen darf. Der nachkonziliare Weg zu dieser weiter geöffneten Katholizität der Kirche ist für viele eine Enttäuschung geworden. Noch stehen wir mitten zwischen Resignation und Hoffnung im Aufbruch. Der erste Enthusiasmus ist verflogen, der glaubte innerhalb kurzer Zeit eine neue Wende in ein Gefüge bringen zu können, das so viele Traditionen in sich birgt. Das Papsttum als das Zentrum der Einheit ist vielleicht noch mehr, nun nämlich auch stark innerkirchlich, zum Anstoß und Ärgernis geworden. Das Zentrum der Einheit wird seiner ureigensten Tätigkeit zum Hindernis. Wir sitzen vor den Scherben vieler Überlieferungen. Man denke nur bei allem Eintreten für die Liturgiereform an den verblichenen Glanz der klassischen lateinischen Liturgie und des Chorals. Sagen wir es mit den Sätzen von Theodor Glauser. Echte Liturgie darf nicht die subjektiven Gedanken und Empfindungen und die mehr oder weniger erregten Seelenzustände Einzelner zu Wort kommen lassen. Sie darf als Gottesdienst der Gemeinde nur das enthalten, was diese Gemeinde sich jederzeit zu eigen machen kann. Die Römer brachten für die Schaffung einer Liturgie dieser Art eine besondere Begabung mit. Die Fähigkeit zu rational organisiertem Formulieren und Gestalten, eine Abneigung gegen Gefühlsüberschwang, und verschwommene Sentimentalität, Sinn für strengen Stil und würdevolle Repräsentation. Doch die römischen Bischöfe ist im 4., 5. und 6. Jahrhundert in immer neuen Anläufen ein liturgischer Formelschatz geschaffen worden, der in seiner Objektivität, seiner gedanklichen Klarheit, in seiner monumentalen Duktus, in seiner Konzentration auf die dogmatischen Grundwahrheiten und die religiösen Grundaffekte als einer der großen klassischen Schöpfungen der Menschheit bezeichnet werden muss. Soweit das Zitat. Wir erfahren viel deutlicher, was uns geschenkt war. Wir sehen nun klarer, dass man eine solche Sprache nicht einfach machen kann und dass sie uns in einer schöpferisch dürftigen und trockenen Zeit eine verheißungsvolle Erinnerung sein muss. Ähnlich ergeht es uns mit vielen anderen Formen und Weisen des kirchlichen Denkens und Handelns. Zwischen ghettohaftem Rückzug in isolierter Selbstbehauptung und unwissender, weil geschichtsloser Kulturbarbarei werden wir den schmalen Weg in das Morgen erst noch suchen müssen. Dafür braucht es wenigstens hier keine Prognosen. Ich bin kein Prophet. Vielleicht ist zuerst der diagnostische Blick wichtiger, der einmal zu entziffern sucht, was ist und was war. Freilich soll man die Kirche nicht identifizieren mit irgendeiner geschichtlichen Station des Menschen, und sei sie kulturell noch so hochstehend. Sie wird immer nach ihrem eigenen Verständnis in der Fremde sein. Allen, die aus der lateinisch-römischen Welt in der Kirche einen sonst nicht mehr auffindbaren Hort antiken oder vermeintlich antiken Geistes oder ein schlecht verstandenes Refugium aus den Nöten und Schmerzen dieser Zeit machen wollen, können die universale Sendung der Kirche missbrauchen. Mancher verteidigt das Latein in der Kirche vielleicht nur um einer kulturellen Option willen. Aber schon Tertullian hat gelehrt, Christus habe die Wahrheit, nicht die Gewohnheit gebracht. Im Namen der Liebe Jesu Christi zu allen Menschen muss die Kirche wieder die demütige Macht werden, die das Sprechen und Singen, Loben und Klagen in anderen Sprachen der Welt lernt. Bekümmertes Nachtrauern hilft nicht auf diesem Weg, ebenso wenig wie unerlaubte Vereinfachungen. Utopien helfen auch nicht. Der Papst ist für eine antike Religion von ungeheurer Tragweite von Jerusalem nach Rom gegangen. Es wäre nicht, wie man einmal vorgeschlagen hat vor kurzem, das Prinzip des Christlichen, wenn man ihn einfach wieder nach Jerusalem zurückwandern ließe, weil der römische Stuhl heute so übermenschlich schwer geworden sei. So schnell kommt keiner von seiner Wiege los. Je weniger wir die römisch-lateinische Welt unserer Kirche kennen, umso weniger werden wir den Weg in eine andere Welt hinein zuverlässig beschreiten können. Wir werden immer wieder an diesen spröden Wortblöcken und den scheinbar einfältigen Normen herumbuchstabieren müssen. Virtus, Salus, Adventus, Reformare, Sanctificare, Providentia, Meritum, Disciplina, Potestas, Doctrina, Traditio, Institutio, Sacramentum, Fides, Status, Persona, Sacerdos, Cultus und Lex. Wer diese Mühe nicht auf sich nimmt, wird vermutlich nicht selten von dem betört und überrumpelt werden, was er, und sei es in der Form der Polemik und Antithese, überwinden will. Zu tief haben sich die Spuren dieser Geschichte in unser Denken eingegraben. Darum braucht es heute eine noch bessere Kenntnis der römisch-lateinischen Überlieferung in Philosophie und Theologie. Manches gilt es erst wieder zu entziffern und lesen zu lernen. Vieles ist fast bis zur Unkenntlichkeit verkrustet. Mancher Fund kann ein noch unverhofftes Wegzeichen sein. Wo so viel geschichtliche Erfahrung ist, kann auch im Wandel der Zeit noch manches freilich nicht unverändert überdauern. Eine wichtige Einsicht gibt, wie mir scheint, uns dafür der erfahrene Kirchenhistoriker und große Vertreter der Tübinger systematischen Theologie des 19. Jahrhunderts, Johann Adam Möhler, in seinem bedeutenden Buch Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus an die Hand. Es heißt dort, mitten in einer geschichtlichen Besinnung über das Werden des Primats, zwei Extreme im kirchlichen Leben sind möglich. Und beide heißen Egoismus. Sie sind folgende. Wenn ein jeder oder wenn einer alles sein will, im letzten Fall, wenn einer alles sein will, wird das Band der Einheit so eng und die Liebe so warm, dass man sich des Erstickens nicht erwehren kann. Im Ersteren, wenn ein jeder alles sein will, fällt alles so auseinander und es wird so kalt, dass man erfriert. Der eine Egoismus erzeugt den anderen. Es muss aber weder einer noch jeder alles sein. Alles können nur alle sein und die Einheit aller nur ein Ganzes. Das ist die Idee der katholischen Kirche. Ist diese Einsicht aus einem Buch, das im Untertitel heißt, dargestellt im Geiste der Kirchenväter, nicht auch eine Mahnung für heute, wo wir uns zwischen denselben Blöcken monolithischer Uniformität und Selbstbehauptung und rücksichtslosem Pluralismus ein jeder oder einer alles zu zerreiben drohen? Die Kirche der Väter kann uns wenigstens lehren, dass es diesen beständigen Streit und seine Anstrengung braucht, wenn wir unterwegs in eine tragfähige Zukunft unseres geschichtlichen Weges in Kirche und Gesellschaft bleiben wollen.
Kardinal Lehmann stammt aus der Erzdiözese Freiburg und nahm sein Theologiestudium 1956 an der Freiburger Theologischen Fakultät auf. Schon im nächsten Jahr wechselte er an die Jesuitenuniversität Gregoriana in Rom, wo er den philosophischen Doktorgrad mit der umfangreichen Arbeit Vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers erwarb. In diese Zeit fällt das Zweite Vatikanische Konzil. Karl Lehmann leistete für den Konzilstheologen Karl Rahner in diesem Zusammenhang verschiedenste Arbeiten und wurde von diesem 1964 als Assistent nach München mitgenommen. Vorher hatte Lehmann das theologische Lizenziat erworben und war in Rom zum Priester geweiht worden. Rahners Wechsel 1967 nach Münster führte zu einer Ortsverlagerung. Im gleichen Jahr hatte Lehmann mit seiner Arbeit Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift, Früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 Korinther 15, Vers 3 bis 5, den Doktorgrad in der Theologie an der Gregoriana in Rom erworben. Beide Arbeiten sind elektronisch durch die Universitätsbibliothek Freiburg publiziert worden. Neben Arbeiten für Karl Rahner bereitete Lehmann in Münster seine Habilitation vor. Er wurde jedoch 1968 vor deren Abschluss auf einen Dogmatiklehrstuhl nach Mainz berufen. Von 1971 bis zu seiner Ernennung zum Bischof von Mainz 1983 lehrte er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg Dogmatik und ökumenische Theologie. Seither ist er Honorarprofessor der Freiburger Universität. Karl Lehmann ist seit 1987 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Im Jahre 2001 wurde er zum Kardinal ernannt. Ein Porträt des Theologen Karl Lehmann ist seiner Schrift Von der besonderen Kunst glücklich zu sein beigegeben, die 2006 im Verlag Herder in Freiburg erschienen ist. Die umfangreiche Bibliografie Karl Lehmanns ist über das Theologieportal der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich.